Zwei Parteien suchen eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Bei der einen weiss man ziemlich genau, wer es werden soll.
Als Wunschkandidat der Partei gilt der Schweizer Nationalrat Marcel Dettling.
Ja oder nein, das werden wir jetzt die Auslegeordnung machen.
Bei den anderen gibt es keine Favoritin, aber die sagt noch nichts. Die SVP und die Grünen sind es, die ein neues Präsidium brauchen. Wir schauen uns heute Marcel Dettling an, der Favorit bei der SVP. Wir fragen uns, ob es Sinn macht, eine Partei von außerhalb des Parlaments zu führen. Das tut sich offenbar Lisa Mason von den Grünen überlegen. Und dann reden wir noch ganz grundsätzlich darüber, wie wichtig eigentlich so ein Präsidium für eine Partei ist. Das machen wir also im Politbüro, und zwar in der allerersten Ausgabe vom Jahr 2024. Hier im Studium in Zürich sind Jacqueline Büchi und Fabian Renz. Der Markus Häfiger ist in Bern zugeschaltet. Ich heiße Philipp Loser. Heute zusammen ein gutes Neues.
Gutes Neues.
Dürfen wir das noch sagen jetzt?
Wahrscheinlich nicht mehr.
Und gutes Neues trotzdem.
Seit gut gestartet, habt ihr politisch schon irgendetwas richtig Aufregendes erlebt in diesem Jahr 2024?
Ich finde, es ist politisch schon relativ viel Aufregendes passiert, aber wenn wir ehrlich sind, eher im Ausland als hier bei uns in der Schweiz.
Ja, ich weiß auch nicht, ob aufregend das richtige Wort ist, aber ich war letzten Samstag an der Bad Horn-Tagung von der SVP. Das war durchaus interessant, da reden wir vielleicht nachher noch drüber. Mhm.
Ich habe auch wir haben diese Woche noch einen Artikel publiziert, dass der Zelensky auf Bern kommen soll. Das habe ich ehrlich gesagt, finde ich auch noch bemerkenswert und interessant. Und ich finde immer so, die Zeit, wo nicht viel auf der Agenda steht, ist eigentlich journalistisch die spannendste, weil man dort kann Themen angehen kann, für die man sonst keine Zeit hat.
Und es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert wäre. Das Jahr 2020 hat mit einem Rücktritt geendet, und zwar mit einem recht prominenten.
Bereits nach 3,5 Jahren zieht er sich zurück. Er habe seinen Auftrag erfüllt, sagt SVP-Präsident Marco Chiesa. Der Tessiner gibt sein Amt per März 2024 ab.
Ich habe zudem schon mit dem Markus ein Apropos gemacht und darum frage euch, Fabian und Jacqueline, seid ihr überrascht gewesen, als Marco Chiesa seinen Rücktritt verkündet hat?
Ich war in diesen Tagen in der Ferien oder zumindest habe nicht gearbeitet. Und so Zeug passiert ja immer, wenn ich weg bin. Von dem her bin ich vielleicht ein bisschen überraschter gewesen als andere, die das schon irgendwie im Vorfeld gehört haben, da in der Redaktion, wie man da darüber geredet hat vielleicht. Aber dass er zurücktritt, ist nachvollziehbar und von dem her keine riesige Überraschung gewesen.
Ja, ich glaube, in dem Moment, wo so ein Ereignis eintretet, ja, ist man, wenn man nicht zu einem eingeweihten Kreis von vorhin Informierten gehört, immer ein bisschen überrascht. Aber ja, es ist schon so. Also, der Rücktritt von Marco Chiesa ist ein Stück weit in der Luft gelegen. Seine Position als Parteipräsident ist nicht ganz einfach gewesen. Kommt ja noch dazu, dass es wahrscheinlich sowieso nicht sehr trivial ist, als Ständerat amtieren und gleichzeitig noch eine Partei zu führen. Also es hat so Fälle gegeben, aber es hat sie nicht wahnsinnig oft gegeben. Und im Fall von Marco Chiesa, ja, ist es ja ein breit geteilter Befund, dass er als Parteipräsident jetzt nicht der allerpräsenteste war in der öffentlichen Debatte. Insofern kann man jetzt nicht von einer totalen Überraschung reden.
Also ich wäre überrascht gewesen, wenn er nochmal antreten wäre, weil man hat ja gewusst, dass er im März sich der Wiederwahl stellen muss, wie die gesamte Parteispitze. Und das wäre für mich die grosse Überraschung gewesen. Wir haben das auch im Dezember ein bisschen recherchiert, weil wir eben den Rücktritt erwartet haben. Wir haben es hier noch nicht hart machen können. Und dann ist es ja dann nach der Weihnacht, hat er es dann selber öffentlich gesagt.
Heute soll es nicht mehr um eine Chiesa gehen. Wir schauen heute führen, nicht mehr rückwärts. Wer sich interessiert für eine ausgiebige Würdigung von Marco Chiesa, dem empfehle ich eben apropos mit Markus. Das verlinken wir auch sehr gerne. Aber wie gesagt, heute schauen wir führen. Und zwar fangen wir in Bad Horn an. Du hast schon gesagt, Jacqueline, du bist in Bad Horn gewesen. Wo ist das überhaupt und was passiert dort genau?
Das ist in einem Thurgauer Ort namens Horn. dort, das ist bei Romanshorn in der Nähe, dort findet jedes Jahr im Januar so eine Art Kader-Meeting von der SVP statt, in einem Spa-Hotel, das eben Bad Horn heisst.
Also darum das Zuge hat Spa-Hotels, einfach, dass wir das auch noch festgehalten haben.
Ja, also ich bin Bäder weder ausprobieren noch sonst irgendwo inspizieren, aber so ist es angeschrieben. Ja, und es schmeckt so ein bisschen chlorig. Also in der, tatsächlich, wenn man aufs WC geht. Ja, ist gut. Auf jeden Fall ein schönes Hotel, ja. Und das ist ein zweitägiger Anlass in der Regel, Freitag, Samstag. Man sagt, am Freitagabend werde ich mich gespart. Das ist, glaube ich, auch recht eine gesellige Angelegenheit. Aber grundsätzlich geht es darum, so die grossen strategischen Fragen zu behandeln in dieser Partei. Journalistinnen und Journalisten sind meistens eher ausnahmsweise geduldet. Ich habe ein Porträt geschrieben über Marcel Dettling und durfte darum vorbeischauen und einen Teil von dieser Veranstaltung mitmachen, mitbesuchen. Und ja, ich habe mir dort angehört, wie Marcel Dettling die Bilanz gezogen hat über die letzten Wahlen. Er war ja dort Wahlkampfleiter gewesen, und nachher habe ich dann auch noch länger unter vier Augen mit ihm geredet.
Mhm. Also du hast vor allem diesen Teil mitbekommen, den er präsentiert hat.
Genau, das war etwa eine halbe Stunde, drei Viertel gewesen, dann noch ein bisschen Fragen und Bemerkungen aus der Partei. Vorher sind zwei Politologen eingeladen gewesen, die auch noch recht ausführlich das analysiert haben. Den Teil habe ich mehr so aus der Ferne mitbekommen. Dann hat es noch weitere Blöcke gegeben, aber es war durchaus interessant. Mhm.
Der Grund für das Porträt über Marcel Dettling ist, er ist der Favorit für die Nachfolge von Marco Chiesa. Wie war er in Bad Horn, wie er dort auf dich gewirkt? Ist schon klar gewesen, dass er dort der neue Präsident redet?
Für mich schon. Ich hoffe, es ist jetzt so. Sonst habe ich dann ein Problem mit meinem Porträt, weil ich das dort auch schreibe. Aber nein, er ist wahnsinnig selbstbewusst auftreten. Er ist dort vorne gestanden. Es war irgendwie morgen um 8:30 Uhr. Irgendeine sehr neblige Angelegenheit noch draußen und so. All wahrscheinlich noch ein bisschen müde. Aber er ist dort vorne gestanden, hat gewitzelt, irgendwie auch über seine eigene Rolle als Wahlkampfchef. Er hat gesagt, eigentlich hätten es 100'000 neue Wählerinnen und Wähler sollen gewinnen. Er hätte irgendwie 93'000 und etwas gewonnen und hat dann so gesagt, oh, eigentlich müssen wir mir jetzt ja den Stecker ziehen, müssen wir mich da absägen. Und alle haben so gelacht, weil eigentlich alle gewusst haben, also das ist mit grosser Wahrscheinlichkeit der neue Präsident. Wir hatten ja schon vor 4 Jahren wählen, dort haben, glaube ich, Parteigrössen wirklich noch versucht, ihn zu überzeugen. Dort hat er dann aber gesagt, seine Kinder seien noch zu klein. Und jetzt, das Mal deutet wirklich sehr, sehr viel darauf hin, dass er es macht.
Ein paar böse Witze über die Grünen hat er auch gemacht, offenbar, oder?
Genau, und die Grünabfuhr hat funktioniert, hat er gesagt, als er die Statistiken eingeblendet hat oder die Wahlresultate in der Kantine.
Fabian und Markus, was habt ihr für einen Eindruck von Marcel Dettling? Was ist das für ein Typ?
Also eben, wir sind nicht, oder ich bin nicht so ein versierter Dettlingologe, wie es jetzt Jacqueline ist. Ich sage einfach, was ich von ihm für einen Eindruck habe, auch als Bundeshausredaktor, der einfach die Politiker verfolgt. Der Dettling, würde ich sagen, ist ein politisch sehr durchschnittlicher SVP-Nationalrat. Durchschnittlich in dem Sinn, dass er eigentlich in allen wichtigen Themen sehr auf SVP-Linien ist, gegen eine Annäherung mit der EU, gegen Immigration, für starke Subventionierung von der Landwirtschaft. Das würde ich jetzt mal, er ist ja selber auch Bauer, das ist das, was man über ihn sagen kann. Und vielleicht, was sonst noch, finde ich, das Zweite ist, was ihn aufzeichnet, das hat jetzt wie Jacqueline vorher schon implizit ein bisschen angetönt, er ist einer, der gut vor Leuten reden kann. Er ist einer, der gut ankommt, er ist einer, der auch witzig ist, der schlagfertig ist und darum sich irgendwo auch eignet als der, den man vorne anstellt.
Ja, was ich bei ihm noch einen interessanten Aspekt finde, oder beziehungsweise was ich einfach an dieser Personalie auch noch interessant finde, ist so die Machtballung, die jetzt innerhalb von SVP stattfindet in der Innerschweizer Region. Wir haben Thomas Eschi als Fraktionschef aus dem Kanton Zug. Und jetzt haben wir neu mit aller Wahrscheinlichkeit der Marcel Dettling aus dem Kanton Schweiz, dem Nachbarkanton von Zug. Da wandert so das geografische Schwergewicht ein bisschen weg von diesen alten Zentren Zürich und Bern und vielleicht noch Ostschweiz jetzt hin zur Innerschweiz. Ohne das jetzt überbewertet zu wählen, aber es wird dann noch spannend, oder wie so ein Innerschweizer Gespann kann die Expansion von SVP, insbesondere in der Romandie, vorantreiben, wo sie ja, glaube ich, korrigieren mich, noch nicht an dem Punkt steht, wo sie gerne wette stehen. Gleichzeitig hat es natürlich auch eine gewisse Logik, weil das sind die Stammlande von SVP. Dort ist sie wahnsinnig stark. Ich glaube, sie ist nie so stark und so dominant wie im Kanton Schweiz. Es ist auch ein Generationenwechsel. Oder? Der Marco Chiesa ist doch deutlich älter als der Marcel Dettling. Und vielleicht ist der Marcel Dettling auch der Erste, der jetzt definitiv nicht mehr in dieser Generation Blocher noch politisch sozialisiert worden ist. Oder da haben seine Vorgänger, sind da noch alle, Marco Chiesa schon auch nicht mehr so ausprägt, aber eben Toni Brunner und der Albert Rösti auch, der Uli Maurer sowieso, die haben alle noch zu dem inneren Zirkel um das Machtzentrum Blocher gehört am Anfang. Das ist jetzt beim Dettling definitiv nicht mehr der Fall.
Wenn ich da schnell reingrätschen darf, Dettling ist so wirklich deutlich jünger als die du jetzt genannt hast. Trotzdem sagt er persönlich für ihn, sei die EWR-Abstimmung so ein politischer Erweckungsmoment gewesen. Er war zwar erst irgendwie 11, aber er hat mir da beschrieben, wie er, eben, er kommt aus dem Kanton Schweiz, wie du gesagt hast, wie dort der damalige Bundesrat Ogi in das Bundesbriefzentrum ist für eine Sendung über die EWR-Abstimmung und dort, wo der Freiheitsbrief liegt, wo der Schweizer so wichtig ist und wie da draussen die Reichler und so. Das war für ihn scheinbar sehr wichtig gewesen. Und er war dort auch schon ein grosser Blocher-Fan gewesen. Er war Ministrant gewesen in der Kirche und wo der Pfarrer dann blöde Sprüche über den Blocher gemacht hat oder sich zumindest irgendwie negativ über den Blocher seine Europapolitik geäussert hat, hat der Dettling dann den Battle angeworfen dort. Und vielleicht noch schnell zu der Innerschweiz. Du hast den Eschi angesprochen. Ich finde, sie sind sehr, sehr unterschiedliche Typen. Oder? Der Eschi ist eigentlich so ein bisschen ein Akademiker, vielleicht eben eher ein bisschen urbaner vom Typ her. Und der Marcel Dettling ist für mich wirklich so der Prototyp von einer Person, die auf dem Land lebt. Er war im Jodelclub, im Viehzuchtverein. Seine Kinder spielen Handörgeli.
Er ist ein Bauer, kann man auch
Er ist ein Bauer, ja, ausgebildeter Bauer, hat eine Bauernlehre gemacht, hat sich dort übrigens mit 18 vier Finger abgesagt. Eine ganz dramatische Geschichte, aber Klammern. Nein, also ich finde, er verkörpert die Welt sehr, sehr stark. Und darum finde ich es auch noch interessant, dass er sagt, eigentlich müsste die SVP jetzt in der Stadt wachsen. Und da bin ich also schon noch gespannt, wie er das darstellen will.
Wenn man kurz in Ursprung geschaut, ist dann der kleine Marcel auch vor dem Bundesbriefarchiv gestanden und hat gepfiffen?
Nein, ich glaube es nicht, soweit ich das verstanden habe.
Er war also sehr früh erweckt, politisch offensichtlich. Das habe ich jetzt also schon nicht gewusst, was du da erzählst, Jacqueline.
Markus, was Jacqueline vorhin gesagt hat, dass jetzt die SVP vor allem in der Stadt müsste wachsen, ist denn jemand wie der Marcel Dettling, der so eindeutig vom Land ist, der richtige Mann für das?
Also die Städte sind ja die Problemzone von der SVP, auch von den anderen bürgerlichen Parteien, so FDP und so. Und ich sehe jetzt nicht, dass jetzt der Marcel Dettling keine Waffe wäre, wo das Problem könnte lösen in der Stadt für die Partei. Ich glaube einfach aber auch, es hat jetzt nicht primär mit dem Präsident, mit der Person vom Präsidenten zu tun. Ich sehe jetzt auch nicht jemand anderen in dieser Partei, wo das Problem jetzt a priori, wo jetzt da super geeignet wäre, um das Problem zu lösen. Und ich meine, so ein Präsident, der kann auch nie alle Anforderungen erfüllen in keiner Partei, oder um alle Gruppen gleichermaßen ansprechen. Also nein, ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt spezifisch für das ausgewählt wird und auch spezifisch super jetzt geeignet wäre, um dort können, weiss nicht, was für eine Wahl sie einzufahren in der Stadt. Ich weiss aber auch nicht, ob das die SVP wirklich braucht, um mindestens gleich stark zu bleiben, wie sie heute ist.
Das ist interessant, das war an dieser Bad-Horn-Tagung auch ein Thema gewesen. Marcel Dettling hat dort eben auch vor der grossen Runde gesagt, dass das ein Ziel müsse sein, um in der Stadt zu wachsen. Und es ist dann eben, wie ich vorher gesagt habe, ist noch ein Politologe anwesend gewesen. Der hat dann so ein bisschen gesagt, ich vereinfache jetzt, aber ja, das könnt ihr mehr oder weniger vergessen, weil gerade in der grossen Kernstadt eben halt die Leute, die dort anziehen und bewusst dort anziehen, vielleicht oft eher ein Linksprofil haben. Dann ist der Christoph Blocher aufgestanden und hat dem Detling in den Rücken gestärkt und gesagt, ja, das ist ja nichts Neues, das Problem. Das hat man schon in den 70er Jahren gesagt. Dort haben wir im Gemeinderat in Zürich, glaube ich, nicht mal Fraktionsstärke gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und er hat dann gesagt, ja, man muss halt einfach den richtigen Ton treffen, auf die richtigen Themen setzen. Ich glaube, Drogen, Gewalt und das auf die entsprechenden Ursachen zurückführen. Natürlich Zuwanderung aus Sicht der SVP. Genau, und hat dann so ein bisschen kontert. Und noch wegen der anderen Personen. Ich glaube, es gibt schon vereinzelt in der Partei Leute, die so ein bisschen das Profil haben oder die immer wieder auftauchen in diesem Zusammenhang, die halt so ein bisschen urbaner sind. Camille Lotte fällt mir da ein, eine junge Frau aus Zürich, die doch zum Teil ein bisschen andere Akzente setzt. Ich finde das noch eine interessante Debatte.
Ja, also da sind wir jetzt natürlich in einem spannenden Bereich, oder die SVP und Städte. Ich habe die Vermutung, das wird für die SVP sehr lang gehen, bis sie dort einen Turnaround kann erwirken in der Stadt. Nicht zuletzt darum, weil man noch vor wenigen Monaten ganz andere Töne gehört hat aus dieser Partei. Also man hat eine Kampagne gefahren gegen die Stadt oder hat wirklich gezielt das Land gegen die Stadt ausgespielt und die Städte verunglimpft. Insofern schon noch interessant, oder wenn es jetzt da zu einer Neujustierung für Strategie kommt, um jetzt Städte als künftigen Wachstumsmarkt ins Auge gefasst hat. Vielleicht einfach noch etwas oder zum Thomas Eschi, Jacqueline, wo du gesagt hast, er sei für diejenigen der Urbantyp. Für mich ist er eben genau das nicht. Für mich ist der Thomas Eschi das, was der Peter von Matt mal als synthetische Bergler bezeichnet hat. Oder? Also SVPler, die eigentlich keinen engen Bezug oder gar keinen Bezug von ihrer Herkunft her haben zum Agrarmilieu, aber eben gleich sehr viel Wert auf so ein Sennecappy-Image legen und signalisieren, dass ihnen das Land mentalitätsmässig eigentlich viel näher ist. Insofern, ja, wie das Führungsduo jetzt spezielle Attraktivität für die Stadt will erwirken, ist mir schon nicht so klar, zumal eben die Strategie auch nicht neu ist. Wald und Drogen, und das sind schon seit jeher die Schlagworte von der städtischen SVP-Sektionen. Ich denke, die Strategie kann dann Erfolg haben, wenn sich auf einmal das real existierende Problem in der Stadt einfach massiv verschlimmern sollte. Oder? Dann ist klar, dann werden so Fragen wie Alltagskriminalität und Drogen auf einmal dann mehr Gewicht auch haben für die lokale Bevölkerung.
Einfach zu der Rettung von Merashi, Fabian, er hat eine Kuh, gell?
Aber genau das zeigt ja das aus, was der Fabian sagt, oder? Dass ein Typ oder ein Politiker wie der Eschi, der Akademiker ist, der in Harvard studiert hat und so weiter, das Gefühl hat, dass er in dieser Partei irgendwie integriert und akzeptiert ist, auf solche Symbole setzt. Oder dass er eine Kuh kauft, die dann im Toni Brunners im Stall steht. Oder?
Sie heisst Lulu.
Das habe ich jetzt nicht gewusst. Danke, Philipp. Und ich finde, das zeigt ja ein bisschen, wie sie sogar mit dem Personal, wo ein gewisses städtisches Potenzial hätte, aufs landwirtschaftliche, wie sogar das Personal auf so die landwirtschaftliche Schiene setzt. Das finde ich einfach interessant. Ich sehe noch an einem anderen Ort Potenzial für die SVP. Und das ist nämlich in der Westschweiz und im Tessin. Wenn man das Wahlresultat vom letzten Oktober anschaut, ist sehr interessant. Die SVP war schon die grosse Wahlsiegerin in den Nationalratswahlen, die Partei, die am stärksten zugelegt hat, gesamtschweizerisch. Aber was auffällt, wenn man in die Details der Zahlen geht, hat sie in der Deutschschweiz nur, ja, für Schlusszeichen, nur 1,8% gewonnen, in der Westschweiz 3,5% und im Tessin 3,1%. In der Westschweiz ist sie jetzt Nummer 2 der Parteien. Vor der Wahl war sie nur Nummer 4. Die SVP hat in der Westschweiz in den letzten Wahlen die FDP als stärkste bürgerliche Partei überholt. Und das ist eine historische Machtablösung, die in der Deutschschweiz gar nicht richtig registriert worden ist. Im Tessin ist sie Nummer 3 geworden, hat Lega überholt, ihre traditionelle Konkurrentin in dem rechten Lager. Und trotz dieser massiven Zuwachs sind sie in der Westschweiz immer noch nur halb so stark fast wie in der Deutschschweiz, der SVP. Also das heisst, dort hat sie noch ziemlich viel Potenzial. Und ich glaube, die Chancen sind recht gross für die Partei, dass sich das wird, ja, für ein Schlusszeichen, ihre Wahlresultate in diesen beiden anderen Landesteilen werden nationalisieren, noch mehr in den nächsten Wahlen, dass also auch dort vielleicht noch eine stärkere Angleichung an Kräfteverhältnisse in der Deutschschweiz wird stattfinden. Und darum, glaube ich, ist dort das Potenzial in der Westschweiz, auch dort halt dann eher in den ländlichen Regionen und im Tessin, grösser, als jetzt irgendwie wählen in Zürich oder Bern oder Basel irgendwie eine grosse SVP-Wahlsieg herbeizuführen. Das wäre so meine Analyse.
Für die Sieg in der Romandie und im Tessin lässt sich der Marco Chiesa jetzt auch recht feiern in der Partei. Das ist ja etwas, was wir in der Deutschschweiz eben vielleicht auch ein bisschen zu wenig auf dem Radar haben, aber dort war er ja schon deutlich präsenter gewesen als jetzt bei uns. Der Marcel Dettling ist sich, glaube ich, bewusst, dass das ein grosses Thema ist. Er hat unter anderem in Yverdon die Lehre gemacht, kann darum, glaube ich, einigermaßen passabel Französisch. Ich habe ihn nicht gehört reden, aber das ist, glaube ich, schon auch noch ein Faktor. Und vielleicht nochmal zu dem Stadt-Land-Ding. Da habe ich dann natürlich auch noch mit ihm darüber geredet. Und dort, wo er wohnt, hat es nicht 10% Ausländer. Und ich habe dann schon auch gefragt, wo er jetzt das grosse Problem sieht. Und er geht dann fest auf die Schiene, ja, das ist das Stück heile Welt, das ich da daheim habe, das ich will bewahren. Und wenn ich sehe, was in der Stadt abgeht, dann ja, sehe ich, wo die Reise hingehen könnte. So ein bisschen so. Und ich finde das noch witzig, weil einerseits sagt er, er schafft auch irgendwo auf dem Parkplatz von einem Skigebiet als Platzanweiser. Und dort kommen wir ja mit Touristen aus der Stadt in Kontakt. Und darum hat er da den Draht und wissen, was dort abgeht und so. Und ich finde, vieles von dem, was er sagt, nimmt man ihm ab, dass er das so sieht. Er dünkt mich jetzt kein Zyniker, der irgendwie, was auch nicht, den Leuten gross etwas vormacht. Also er glaubt das, was er sagt. Ein bisschen schmunzeln habe ich müssen, wo er gesagt hat, eben wie gefährlich die Städte sind. Und sogar ihm sei es teilweise ein bisschen unwohl, wenn es abends um 10 Uhr in Zürich am Bahnhof steche. Und da muss man sich vorstellen, das ist ein grosser, breitschulteriger Mann. Und ich bin ein bisschen kleiner und ein bisschen weniger breitschulterig und bin recht oft an diesem Bahnhof unterwegs und fühle mich recht sicher. Also dort habe ich ein bisschen schmunzeln.
Jacqueline, bevor wir jetzt die Partei wechseln, kannst du jetzt zum Abschluss noch sagen, erstens, wie geht es jetzt weiter in diesem ganzen Prozess mit dem Marcel Dettling? Und das Zweite, was mich interessiert, hast du sonst noch etwas über ihn gelernt, außer die abgehackten Finger, die du vorher nicht gewusst hast?
Also das Erste ist einfach, bis am 19. Januar können sich Interessierte noch melden. Via ihre Kantonalsektion können sie ihr Interesse bekunden bei der Findungskommission, wo nachher die Kandidierenden prüft. Und am 23. März, glaube ich, wird dann gewählt an der Delegiertenversammlung in Bern. Es hat dann noch ein paar andere Leute herum, die sich interessieren oder vielleicht interessieren. Zum Beispiel der Benjamin Gietzendanner aus dem Aargau, der Mike Ecker aus St. Gallen, der Lars Guggisberg aus Bern zum Beispiel. Aber viele von denen tönen wie so ein bisschen an, wenn der Marcel Dettling kommt, dann komme ich ihm nicht in die Quere, er wäre die Idealbesetzung. Das ist das. Und das Zweite, da müssten wir jetzt wahrscheinlich noch mal eine grosse Klammer auftun. Also einerseits habe ich das Gesellschaftspolitische noch interessant gefunden, mit ihm zu besprechen. So ein bisschen die Frage, zum Beispiel der Benjamin Gietzendanner hat ja gesagt, ja, bei der Kita müsse die SVP vorwärts machen, dass man da nicht abgehängt wird. Und der Marcel Dettling ist dort zwar weniger progressiv, sage ich jetzt mal, aber er ist doch auch, hat gesagt, ja, die Arbeitgeber sollen doch schauen, dass es mehr Kinderbetreuung gibt und das wäre jetzt wichtig. Also trotz all dem Ländlichen, was wir gesagt haben, vielleicht nicht doch ein bisschen eine neue Generation, wo Kinderbetreuung die Externe nicht verteufelt. Das finde ich interessant. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar wie private Sachen aus seinem Leben. Seine Mutter ist sehr, sehr früh gestorben. Er hat früh Verantwortung müssen übernehmen. Ich glaube, um die Person zu verstehen, sind das auch noch. Aber leset doch einfach mein Porträt. Kannst du es verlinken?
Das wollte ich alles am Schluss noch ergänzen. Leset das Porträt von der Jacqueline, das ist wirklich sehr interessant. Auch wenn du jetzt natürlich schon viel gehört hat davon.
Vielleicht Was noch interessant ist, einfach in dem Zusammenhang ist nochmal die Rückblende 4 Jahre früher. Ihr erinnert euch, was das für ein Geknorze war, nachdem der Albert Rösti zurückgetreten ist. Also da hat die SVP wahnsinnig Mühe gehabt, einen neuen Parteipräsidenten zu finden. Und es hat sich dann alles auf die Findungskommission da unter dem Präsidium vom Altnationalrat Kasper Bader konzentriert. Jeder Journalist hat den Bader dreimal pro Woche angerufen und gefragt, ob es jetzt irgendeinen Kandidat haben und so. Es hat so 2, 3 Nasen gegeben, die sich ein bisschen interessiert haben, aber die hat eigentlich niemandem richtig gepasst. Und es ist dann etwa bis Mitte Jahr gegangen, bis dann die Findungskommission der Marco Chiesa aus dem Hut zaubern hat, wo niemand auf dem Radar hat. Ja, und von dem her finde ich es noch spannend, wie es jetzt mal so ganz anders läuft. Oder jetzt interessiert sich niemand mehr für die Findungskommission. Es ist eigentlich für alle schon klar, der Dettling wird es machen. Und wenn er will, dann hat er den Job.
Geknorze ist ein sehr gutes Stichwort, Fabian. Wir wechseln Partei. Wir gehen zum zweiten Rücktritt von einem nationalen Präsidenten. Und zwar ist das Tag.
Es ist wie eine Strassenlaterne. Oben muss man leuchten und unten wird angebisselt. Ich hatte nie ein Problem mit dem Letzteren, aber der Grund, warum ich jetzt abgebe, ist, dass ich denke, ich bin nicht mehr der Richtige für die Grünen, wirklich 2 Jahre lang in Zukunft zu leuchten.
Balthasar Glättli tritt nicht mehr an als Präsident der Grünen. Und die Suche nach einer Nachfolgerin für ihn ist viel, viel komplizierter als eben bei der SVP. Warum ist das so?
Also es ist so, der Balthasar Glättli ist am 14. November zurückgetreten, schon fast 2 Monate. Und dort gibt es bis heute keine offizielle richtige Kandidatin oder einen Kandidat. Und das hängt damit zusammen. Also es ist natürlich insofern ein bisschen schwieriger, als die Grünen in einer schwierigeren Situation sind. Anders als die SVP haben sie die Wahlen verloren. Und es haben auch schon mehrere Leute, die so als mögliche Mitfavoritinnen gegolten haben, abgesagt. Namentlich Franziska Rieser aus St. Gallen zum Beispiel. Und jetzt hat ja unsere Kollegin Tanja Buri einen grossen Artikel gemacht, dass im Moment konzentrieren sich ja Diskussionen in der Grünen ein bisschen auf Lisa Mason, die Genfer Ständerätin, die abgewählt worden ist im November, eher überraschend, wo trotzdem nach wie vor als so eine Hoffnungsträgerin von dieser Partei gilt, wo viele Leute sagen, sie wäre eine gute Präsidentin. Sie ist mehrsprachig, also sie redet Deutsch, Französisch, Italienisch. Sie gilt so als ein junges, nach wie vor junges, obwohl sie schon Altständerätin ist, frisches Gesicht mit kommunikativen, strategischen Kompetenzen. Dort ist jetzt einfach das Problem, dass sie noch nicht gesagt hat, ob sie das macht, weil sie vor der schwierigen Situation Frage steht, ob sie als jemand, der nicht mehr im Parlament ist, soll und auch kann das Präsidium sinnvoll ausüben.
Vielleicht nur noch eine Klammerbemerkung zu dem, was du gesagt hast, wegen der Ausgangslage, dass die Grünen die Wahl verloren haben, die SVP gewonnen. Das ist sicher ein Faktor. Ich glaube aber nicht, dass das auf alle abschreckend wirkt. Oder ich weiß es sogar, ich habe mit einer Anwärterin aufs Grüne Präsidium geredet, wenn ich jetzt nicht sage, wer es war. Aber die hat gesagt, eigentlich ist das doch super. Also dort, wo der Glättli antreten ist, der hat ja nur verlieren können, so auf dem Höhe, den er übernommen hat. Und jetzt ist man wie auf einer Basis, wo man eher wieder gewinnen kann. Also es gibt, glaube ich, auch diese Überlegungen in der Partei.
Dann reden wir doch über Lisa Mason, über die eigentliche Favoriten, kann man glaube ich sagen, jetzt der Name, den man am häufigsten hört. Magst du es schon andeuten, wie kompliziert das könnte sein, wenn man das von außerhalb macht, das Präsidium von außerhalb vom Parlament? Hat es das historisch schon mal gegeben?
Es hat es schon mal gegeben bei Ursula Koch, SP-Präsidentin. Wenn ich mich nicht täusche, ist das aber nur relativ kurz der Fall gewesen. Also sie hat sich dann auf die nächste Wahl hin, wo ihr Amtszeit angestanden ist, 99, wenn ich nicht fehlgehe, hat sie sich dann in Nationalrat wählen lassen, weil sie, ich glaube, es ist dort zehnmal auch Konsens gewesen, oder dass es schon von Vorteil ist, wenn die Präsidentin auch Mitglied vom Parlament ist. Ich meine, bei Lisa Mason ist der Fall insofern vielleicht ein bisschen anders, als sie jetzt im Parlament war, die Netzwerke natürlich noch hat. Das wird für sie auch kein Problem sein, an Fraktionssitzungen von der Grünen teilzunehmen. Also insofern das, was eben auch wichtig ist an einer Parlamentsmitgliedschaft, nämlich die Vernetzung, die ist bei ihr im Moment sicher noch rum. Jetzt auch ohne, dass sie im Ständeratssaal dürfte auf das Ja- oder Nein-Knöpfli drücken bei den Abstimmungen. Von daher ist jetzt die Einschränkung für sie wahrscheinlich weniger gross oder, als bei jemandem, der jetzt noch gerne oder schon lange nicht mehr Mitglied vom Parlament ist. Was ich in dem Zusammenhang auch noch interessant finde, oder im Vergleich zu den Wirtschaftsverbänden, die meisten grossen Wirtschaftsverbände im Land, also der Bauernverband, Gewerbeverband und so weiter, die legen Wert darauf, die achten darauf, dass ihre Präsidenten, Präsidentinnen und vielleicht auch Direktoren, Geschäftsführer, dass sie im Parlament sind. Es gibt aber auch Verbände, die traditionell darauf verzichten. Also der wichtigste ist sicher Economy Suisse, oder? Präsidenten von Economy Suisse, vom Wirtschaftsdachverband, sind, soweit ich das überblicke, eigentlich nie Mitglied vom Parlament. Jedenfalls nicht zeitgleich. Oder es hat so Fälle gegeben wie der Gerold Bührer, der im Parlament war als FDP-Nationalrat und dann aber erst nach dem Rücktritt das Economy Suisse-Präsidium übernommen hat. Und Economy Suisse oder Vorort, wie er früher geheissen hat, geltet als einer der mächtigsten Verbände im Land und ist früher noch mächtiger gewesen. Also offensichtlich geraten zu dem Verband auch seinen Einfluss geltend zu machen, ohne dass Führungskräfte im Parlament sind.
Es ist aber sicher so, dass es ein Handicap ist, wenn die Präsidentin oder der Präsident nicht im Parlament ist. Also die Person muss sich dann sehr bemühen, dass sie an den Dossier dranbleibt, die letzten Entwicklungen mitbekommt von den Deals, die im Parlament laufen. Sie muss sich auch bemühen, dass sie auf die nötige Medienpräsenz kommt, also während der Session, oder ein Thierry Burkhardt oder ein Matthäa Meier, die stehen jederzeit parat, man kann die befragen. Wenn dann irgendwie die Präsidentin, ich sage jetzt was, in Genf sitzt, eben sie muss sicher schauen, dass sie die nötige Präsenz bekommt, dass sie den nötigen Einfluss auch auf ihre Fraktion kann nehmen. Das braucht sicher Anstrengung. Also man kann sicher, sie müsste viel auf Bern kommen, viel während der Session auch in Bern sein. Und es ist sicher nicht unmöglich, aber ich würde sagen, es ist ein gewisses Handicap. Und der Fall Koch, den du erwähnt hast, der ist ja recht interessant. Du hast gesagt, sie ist im 97 hier gewählt worden als Stadträtin von Zürich. Gegen den Nationalrat Andrea Hemmerli ist dann 2 Jahre Präsidentin gewesen, außerhalb vom Parlament, wird 99 ins Nationalrat gewählt und ist 7 Monate später schon unter einem absolut krassen internen Streit, wo medial ausgetragen worden ist in dieser Partei. Mehr oder weniger hat sie müssen zurücktreten, weil es einfach nicht mehr gegangen ist. Allerdings ist der Fall Koch schon sehr speziell. Und der Grund, dass die Präsidentschaft damals nicht einmal 3 Jahre gedauert hat, ist, glaube ich, schon nicht der Hauptgrund, ist nicht gewesen, dass sie nicht im Parlament war, sondern der Hauptgrund war, dass sie sich und ihre Partei einfach innerhalb von kürzester Zeit aufs Massivste verkracht haben. Oder? Das war damals wirklich ein griechisches Drama gewesen. Ich mag mich auch noch als Journalist an die Pressekonferenzen erinnern. Das ist also heftig zu und her gegangen damals.
Vielleicht einfach nochmal zurück zu Lisa Mason. Also, man darf schon nicht vergessen, oder? Das Amt von einer Ständerätin ist auch relativ zeitintensiv. Also man hockt da doch in der Regel 3 bis manchmal sogar 4 Kommissionen drin. Und Lisa Mason, die hat jetzt Zeit. Also ganz banal gesagt, ich meine, sie hat auch noch eine Familie und so. Und Parteipräsidentin, ja, ist auch ein zeitintensives Amt. Man muss sich sehr viel zeigen draußen im Land. Man muss an alle möglichen Hundsverlochten gehen und einen Haufen Hände schütteln und so weiter. Von dem her kann es natürlich auch ein Vorteil sein, jemand, der jetzt nicht so stark eingebunden ist in eine andere zeitraubende Aufgabe, wenn man dem das anspruchsvolle, zeitraubende Amt anvertrauen kann.
Dafür ist das Amt der Ständerätin deutlich besser bezahlt, oder? Also als Parteipräsidentin kommst du mehr oder weniger Spesen über. Oder? Nein, ich glaube, die Grünen, die haben etwas um die 16 1'000 Franken. Die NZZ hat letzte Runde gemacht bei den Parteien und hat gefragt, was die Präsidenten verdienen. Das geht schnell für eine Suche. Der grüne Präsident hat bis jetzt 16'000 Franken plus 11'000 Franken Spesen. Ja, 27'000, so etwas 28'000 pro Jahr. Das ist natürlich schon nicht vergleichbar mit der Entschädigung, die du als Ständerätin hast. Und das wird man sich schon gut überlegen, ob man für das dann den ganzen zeitlichen Aufwand auf sich nimmt.
Also wenn Lisa Masson wählen könnte zwischen Ständerat und Parteipräsidium, glaube ich auch, dann würde sie sich für den Ständerat entscheiden. Aber es ist ja wie nicht die Frage, oder, die sich jetzt für sie stellt in dem Moment.
Es ist halt schon so, im Moment gilt sie vielen als Idealbesetzung. Es ist ja nicht so, dass es gar keine Interessenten gibt. Oder? Namentlich aus der Westschweiz haben mehrere Nationalräte so ein bisschen Interessen angemeldet. Nicola Walder, Gerhard André, da der Bundesratskandidat, der gescheitert ist, oder der Raphael Mahin aus dem Waadtland. Die sind, glaube ich, alle so, sagen, sie könnten es sich vorstellen. Aber bei denen ist völlig klar, sie müssten es in einem Co-Präsidium machen, weil das nach dem Glättli wieder ein Mann alleine kommt, ist eher ausgeschlossen. Sie müssten es also dann wahrscheinlich im Co-Präsidium mit einer Deutschschweizer wahrscheinlich Frau machen. Und dort ist wie, da gibt es im Moment noch nicht so ein Team. Oder bei der SP ist es ja damals so gewesen, Meier, Wermuth ist relativ schnell als Team antreten. Also das ist ein bisschen das Problem, das die Partei hat. Oder? Es muss fast mindestens eine Frau im Co-Präsidium sein. Es gibt schon noch zwei, drei andere Anwärterinnen, die das möglicherweise machen könnten, wenn Lisa Masson verzichten sollte. Aber es gibt sonst außer dir jetzt niemanden, der sich da aufdrängt. Und eben ein Mann allein ist eher undenkbar in dieser Partei, die auf Geschlechterausgewogenheit achtet.
Ja, das tut mir noch ein wichtiger Hinweis, weil also Philipp, du hast ja einleitend gefragt, warum ist es bei den Grünen offenbar schwieriger als bei der SVP. Und die Grünen legen sich natürlich selber gewisse soziodemografische Kriterien auf, wenn es um ihre Führungsämter geht, was die SVP überhaupt nicht macht. Oder? Also da ist es, bei der SVP ist es null Problem, wenn ein alter weisser Mann oder jetzt im Fall von Marcel Dettling ein bisschen jüngerer weisser Mann.
Fast sogar ein Vorteil, oder?
Also Chiesa nicht gewesen. Der Chiesa ist noch nicht mal 50 Sterne 5. Also da muss ich jetzt schon noch schnell intervenieren. Ihr tönt der, als wäre der irgendwie kurz vor, ich weiß nicht, 77 oder so.
Und der Markus fühlt sich persönlich angegriffen.
Nein, einfach eben nochmal zurück zum anderen. Oder bei den Grünen legt man Wert darauf, dass da Diversität herrscht in den Führungsgremien, oder? Dass Frauen präsent sind, dass die Landesregionen präsent sind. Oder? Das führt dann zu dieser Konstellation, dass man eben am liebsten ein Co-Präsidium hat, das da möglichst alle Faktoren abdeckt. Das macht die Suche, würde ich mal sagen, tendenziell schon schwieriger als jetzt bei einer SVP.
Ein paar Namen gibt es ja schon bei den Grünen. Eben, ihr habt es gesagt, es ist wie nicht die natürliche Kandidatin oder die, die jetzt auch schon irgendwie an vorderster Front sagt, sie will, abgesehen von der Lisa Masson. Aber eben, die Fraktionschefin Aline Trede überlegt sich es noch. Ich glaube, Baslerin Sibel Arslan, Diren Kählin aus dem Aargau, Tessinerin Greta Gysin. Ich glaube, Mariona Schlatter aus Zürich auch. Wenn ich nichts verpasst habe, ist sie auch immer noch am Überlegen. Also, es gibt da schon einige, die rum sind und sich das gut überlegen, eben dann halt eben in Form von einem Co-Präsidium wahrscheinlich.
Um auf ein bisschen allgemeinere Noten aufzuhören, könnt ihr mir zum Schluss vielleicht die ein bisschen banale Frage beantworten, wie wichtig ist denn überhaupt, wer dort vorne sitzt für eine Partei? Das schwingt jetzt in der Frage ein bisschen mit. Ist denn ein bisschen eine überbewertete Figur?
Das hört man jetzt viel, einerseits bei der SVP, wo man sagt, ja, der Chiesa hat ja gleich gewonnen, obwohl er nicht so präsent war und auch sonst. Ich finde, es ist ja in dieser politischen Debatte immer sehr schwierig zum Auseinanderhalten, was ist jetzt so quasi die politische Grosswetterlage und was sind die Köpfe. Und die politische Grosswetterlage, die ist sicher sehr, sehr wichtig. Und wenn die gegen einen ist, dann kann man nicht so viel ausrichten. Ich glaube aber schon, dass gerade wenn so eine Partei gelingt, um jemanden aufzustellen, der auch ein bisschen Identifikationsfigur ist, die ein bisschen begeistern kann, dass das etwas ausmacht unter dem Strich.
Also ich glaube, die Antwort ist halt auch ein bisschen banal, oder? Es geht ja schlichtweg nicht ohne Präsident oder Präsidentin, oder? Also irgendjemand muss den Laden führen, muss die grosse strategische Linie gestalten. Man kann ja nicht einfach irgendwie einen anarchischen Verein da versuchen lassen, irgendwelche Wahlen zu gewinnen. Was für einen Einfluss Präsidentin oder Präsidentin dann auf das Wahlergebnis hat, das ist also ein bisschen eine andere Frage. Und da glaube ich schon, da sind wahrscheinlich politische Grosswetterlagen sehr viel wichtiger. Ich finde, da kann man auch den Blick ein bisschen über die Schweiz ausrichten. Oder? Eine Partei wie die AfD in Deutschland, wo, möchte ich jetzt mal sagen, eher ein schwaches Führungspersonal hat, die segelt im Moment von Erfolg zu Erfolg. Oder? Und das hat von mir aus gesehen ganz klar nicht mit einer starken Figur oder mit starken Figuren an der Spitze zu tun, sondern einfach mit der politischen Konstellation, der Themenkonjunktur, die im Moment zugunsten von dieser Partei spielt. Und bei der SVP und Marco Chiesa, da in der Schweiz war es so ähnlich.
Ich bin völlig einverstanden mit dem, was Fabian sagt. Die politische Grosswetterlage und so Themenkonjunktur und so ist wahrscheinlich wichtiger für den Erfolg oder Misserfolg von einer Partei. Umgekehrt glaube ich, dass Präsidenten teilweise sehr wichtige Rollen können spielen in Parteien. Und ich möchte so zwei und auch unterschiedliche in unterschiedlichen Bereichen. Ich habe mir jetzt 3-4 Beispiele kurz überlegt. Ueli Maurer zum Beispiel ist bei der SVP, glaube ich, sehr ein wichtiger Präsident gewesen. Nicht durch, dass er die Partei jetzt irgendwie selber neu positioniert hätte. Er war sehr wichtig für die Arbeit gegen ihn, indem er x Sektionen aufgebaut und gegründet hat und die Touren besucht hat und motiviert hat. Denn ein Gerhard Pfister zum Beispiel ist auf einer anderen Ebene sehr ein wichtiger, starker Parteipräsident, indem er schlicht seine ganze Partei neu aufgestellt hat, neu benannt hat, mit einer neuen inhaltlichen Positionierung bis zu einem gewissen Grad. Da war er sehr wichtig. Ich glaube, aber nicht, dass die Mitte heute so gäbe, ohne den Gerhard Pfister. Der Thierry Burkhardt ist ein bisschen vielleicht jetzt weniger umfassend wichtig gewesen, aber er hat jetzt seine Partei zum Beispiel in gewissen politischen Themen neu positioniert. Auf einmal ist die FDP wieder klarer für AKW, sie ist klarer für einen Armeeausbau und so weiter. Das sind jetzt so 3 Beispiele gewesen. Wir können vielleicht noch Matthäa Meier, Cedric Wermuth erwähnen, wo ihre Partei auch organisatorisch stärker als Basisbewegung wieder positionieren und weniger als so Kaderpartei. Und ich glaube, so je nach Typus auch von diesen Präsidenten können sie wirklich ihre Partei in gewissen Bereichen wirklich reformieren. Und das kommt wie on top auf die Themenkonjunktur, können sie so wesentliche Einflüsse nehmen. Da bin ich eigentlich überzeugt davon.
Und dann wollen wir schauen, ob das Marcel Dettling auch wird. Allenfalls. Lisa Mason, allenfalls. Und ich würde sagen, mit dem beenden wir die erste Ausgabe von diesem Jahr. Danke Jacqueline Büchi, danke Fabian, danke Markus Häfliger, der immer noch sehr jung ist. Wir hören uns in einer Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao miteinander.